WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
18. Juni 1452. Die päpstliche Bulle Dum Diversas duldet die Versklavung von Schwarzafrikanern.
Für mich arbeiten 38 Sklaven. Klingt absurd? Ist es aber nicht. Die Organisation Slavery Footprint bietet eine App an, mit der sich ermitteln lässt, wie viel Zwangsarbeit und wirtschaftliche Ausbeutung ich mit meinen Konsumentscheidungen unterstütze. 38 Erwachsene und Kinder werden zur Arbeit gezwungen, bekommen dafür wenig oder gar keinen Lohn, arbeiten unter unmenschlichen Bedingungen. Für meine Schokolade, mein Smartphone, meine T-Shirts.
Die UN geht davon aus, mindestens 12 Millionen Menschen gibt es, die man als Sklaven bezeichnen könnte.
Kindersklaverei, Zwangsprostitution, Schuldsklaverei, Riesengebiet, vorzeitige Verheiratung, Zwangsehe, Ritual- und Religionssklaverei gibt es heute noch.
Menschenrechtsorganisationen gehen von 50 Millionen aus.
Die weggefangen werden oder transportiert werden und dann also versklavt werden.
Heute gibt es viele Organisationen, die auf moderne Sklaverei aufmerksam machen, um sie zu bekämpfen. Auch Papst Franziskus hat dieses Thema zur Chefsache gemacht. In der Kirchengeschichte gibt es aber einige sehr dunkle Punkte in Sachen Sklavenhandel. Einer davon trägt das Datum 18. Juni 1452.
Es geht um Dum Diversas von Nikolaus V. für Alfons V. von Portugal.
Also die Bulle Dum Diversas von Papst Nikolaus V. aus dem Jahre 1452 wird oft zusammen mit der Bulle Pontifex Maximus vom gleichen Papst 1455 als päpstliche Rechtfertigung von Kolonialismus, Imperialismus, Versklavung und Menschenhandel angesehen.
Dr. Ludwig Neidhardt.
Ich bin Lehrbeauftragter an der Universität Augsburg am Lehrstuhl für Wissenschaftstheorie und katholischer Theologe, Philosoph und Theologe. Und ich beschäftige mich viel mit Religionsphilosophie. Also für mich ist ja erstmal wichtig vorab, dass der Papst hier, also Papst Nikolaus V., nicht als Lehrer des Glaubens spricht. Denn wenn das ein Glaubensdokument wäre, dann müsste man ja als guter Katholik den Text akzeptieren oder zumindest versuchen, ihn positiv zu würdigen. Sondern das ist ein Eingriff des Papstes in die Tagespolitik. Und hier sind die Päpste nach der Lehre der Kirche fehlbar und haben auch oft Fehlentscheidungen getroffen.
Man könnte die Geschichte so beginnen.
Es waren einmal drei portugiesische Prinzen, die um die Gunst ihres Vaters stritten. Einer von ihnen ist Heinrich, der Seefahrer.
Der gute Heinrich ist von Mythen und Legenden umwoben, nicht? Also schon allein Seefahrer. Er ist wahrscheinlich zwei- oder dreimal zur See gefahren und nur über das Meer mal schnell nach Marokko. Und ich würde mal behaupten, vielleicht ist es ihm sogar schlecht geworden.
Die Prinzen begaben sich im August 1415 auf eine Expedition zur Eroberung der Hafenstadt Ceuta an der nordafrikanischen Küste.
Jetzt gehen wir mal von der ganzen europäischen Heroengeschichte Portugals weg und schauen mal an, was da wirklich passiert ist.
Michael Zeuske.
Ich bin Professor für iberische und lateinamerikanische Geschichte an der Universität zu Köln. Ich arbeite seit etwa 25 Jahren zu ganz konkreten Fragen der Sklaverei. Der Hintergrund der ganzen Angelegenheit war zunächst, dass die Portugiesen wie die iberischen Königreiche insgesamt in Nordafrika Städte erobern wollten, die Endpunkte der Goldkarawanenlinien waren.
Der Angriff auf Ceuta gilt als Beginn der europäischen Expansion auf den afrikanischen Kontinent.
Worum es ging war, und deswegen ist das auch eine entscheidende Etappe, dass man zum ersten Mal über die Meerenge hinübergreift und die Muslime, den Erbfeind, im eigenen Land angreift.
Nach der Eroberung Ceutas wird Heinrich der Seefahrer zum Herzog der Algarve und zum Großmeister des Christusordens ernannt. Obwohl sich die Eroberung Ceutas nach und nach als Fehlschlag erweist.
Karawanenstraßen kann man verlegen und das haben die Muslime dann auch getan. Also war es nichts mit Ceuta.
Dr. Wolfgang Reinhardt, Historiker und Autor des Buches Die Unterwerfung der Welt.
Und die große Idee war, weiter südlich, weiter östlich in Afrika, in Indien, wie man damals sagte, alles, was man nicht kannte, war damals Indien, Christen zu finden, mit denen man sich gegen die Muslime verbünden konnte.
Und je weiter sie südlich kamen, desto weniger waren da eigentlich Städte zu erobern, sondern sie verlegten sich dann relativ zeitig auf Razzienkriegsführung gegen die einheimische Bevölkerung.
Die Portugiesen fangen an, afrikanische Sklaven zu fangen, zu verkaufen und zu jagen.
Um die versklavten Menschen dann entweder zu den Kanarischen Inseln oder nach Portugal, Südportugal oder Südspanien zu bringen und sie dort zu verkaufen und damit die Expedition zu finanzieren. Das ist sozusagen die Realität der ganzen Angelegenheit.
1444 wurden auf dem Markt von Lagos, der portugiesischen Hafenstadt an der Algarve, 165 in Afrika gefangene Männer, Frauen und Kinder öffentlich versteigert. Dies waren die ersten Sklaven, die aus den neu entdeckten Gebieten nach Portugal kamen und dort als Haussklaven Abnehmer fanden.
Und nun kommt die katholische Kirche ins Spiel.
Also zunächst mal zu Nikolaus dem V. Der gilt in der Kirchengeschichte merkwürdigerweise als einer der besten Päpste seiner Zeit. Persönlich war er sehr fromm, unbestechlich, hat seine Familie nicht begünstigt, wie das die anderen so getan haben, war hochgebildet. Man sagt, der erste Humanist auf dem Papstthron, hat Flüchtlinge aus Konstantinopel aufgenommen, die damals vor den Muslimen flüchteten. Außenpolitisch war er aber weniger erfolgreich. Sein wichtigstes Anliegen war ja die Verteidigung des Christentums damals gegen seine äußeren Feinde. Der letzte byzantinische Kaiser, Konstantin der XI., bat Papst Nikolaus im Frühjahr 1452 in einem Brief um die Unterstützung gegen die Truppen der muslimischen Osmanen unter Mehmed II., welcher dann ja ein Jahr später, nämlich 1453, Konstantinopel erobern sollte.
Der Papst wandte sich an König Alfons V. von Portugal, der als einziger Fürst Europas bereit war, sich militärisch zu engagieren.
Der aber auch seine Bedingungen stellte, nämlich, dass er die muslimischen und sonstigen christenfeindlichen Reiche und Länder, in die er einmarschieren wollte, dann eben auch erobern und behalten durfte. Das war seine Bedingung. Das wurde ihm in dieser Bulle Dum Diversas dann auch gewährt von Nikolaus V. Und der Papst fügte noch hinzu, er dürfe dann die Persönlichkeiten der besiegten Länder in permanente Dienstbarkeit versetzen. So würde ich das übersetzen. Manche können auch übersetzen, in ewige Sklaverei zu versetzen. Das Lateinische heißt perpetua servitus. Aber egal, was es bedeutet, hier hätte der Papst ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, den Geist des Evangeliums zur Geltung bringen sollen und die königlichen Wünsche zügeln sollen.
Stattdessen hat er in einer Folgebulle Pontifex Maximus von 1455 noch hinzugefügt, dass Portugal auch afrikanische Länder südlich von Cap Bojador in der heutigen Westsahara gehören sollten. Wörtlich sagte er:
Schenkt, gewährt und übereignet dieses Land dem König Alfons und seinen Nachfahren.
Und so wie es da steht, konnte der Text deshalb auch herangezogen werden, um späteren Kolonialismus der Portugiesen zu legitimieren, einschließlich des Sklavenhandels, den die Portugiesen dann auch im großen Maßstab betrieben haben.
Nur ist es nicht mehr so leicht gewesen, nachdem die Portugiesen dann im Senegalgebiet und weiter südlich waren, das dort so durchzuführen, wie sie es nördlich vom Senegal gemacht haben. Da hat die Razzienkriegsführung einfach nicht geklappt.
Die Schiffe kommen nicht nah genug an die flachen westafrikanischen Küsten heran.
Sodass die Portugiesen im Grunde von vornherein darauf angewiesen waren, mit den, ich sage es jetzt mal verallgemeinernd, afrikanischen Eliten der Gebiete südlich des Senegals zu kooperieren.
Die Kooperation besteht darin, dass afrikanische Stämme ihre Kriegsgefangenen an die Portugiesen verkaufen. Michael Zeuske.
Die Westeuropäer oder Südwesteuropäer auf der Iberischen Halbinsel, also Portugiesen und Kastilier, dann irgendwann mal ab 1519 Spanier, sind ja im Grunde in diesem großen Kriegsgefangenen- und Versklavtenhandel eigentlich gar nicht mehr so drin gewesen. Die waren gar nicht mehr so dran gewöhnt, weil die Kriegsführung anders war. Das haben sie in gewisser Weise erst in Afrika wieder gelernt, traurigerweise. Da will ich aber nicht die Europäer freisprechen oder irgendwas. Ja, ich will nur sozusagen ergänzend sagen, man muss auch immer die afrikanische Seite und die Akteurschaft der afrikanischen Seite da beachten.
Wolfgang Reinhardt.
Dieser großmaßstäbliche Sklavenhandel und die Sklavenwirtschaft auf den Zuckerplantagen, die dann bis ins 19. Jahrhundert andauert, das wird von den Portugiesen angeleiert. Und neben den Briten, die da ganz besonders sich profiliert haben, blieben die Portugiesen auch während der ganzen Jahrhunderte die größten Sklavenhändler Europas.
Zuerst kidnappen portugiesische Entdecker zu Zeiten Heinrichs des Seefahrers an Westafrikas Küste Menschen, um sie zu Hause zu verkaufen. Um 1460 leisten sich Haushalte in Lissabon schwarze Sklaven, als
modische Extravaganz.
In großem Stil beginnt die Deportation der Afrikaner mit dem Zuckerrohranbau auf Madeira. Die Plantagen auf der portugiesischen Atlantikinsel brauchen Arbeitskräfte. Nachdem Kolumbus 1492 Amerika entdeckt und die erste Globalisierung des Welthandels eingesetzt hat, folgt die gefürchtete Mittelpassage in die neue Welt. Eine Reise durch die Hölle.
Der Gestank im Laderaum ließ sich kaum aushalten. Die Enge und die Hitze erstickten uns fast. Die Schürfwunden durch die Ketten schmerzten unerträglich. Schreie von Frauen und das Stöhnen der Sterbenden schufen eine Szenerie unvorstellbaren Schreckens.
Portugiesische Schiffe transportieren in der 400-jährigen Geschichte des Sklavenhandels die meisten Menschen aus Afrika über den Atlantik. Geschätzte 4,65 Millionen. Mit 2,6 Millionen folgen die Briten. Das allmähliche Ende des transatlantischen Sklavenhandels wird von einer Tragödie eingeleitet.
Ein Großsegler aus Liverpool verirrte sich 1781 mit 442 afrikanischen Sklaven an Bord in der Karibik. Verpflegung und Wasser gingen aus. Um wenigstens einen Rest des Geschäfts zu retten, ließ der Kapitän 133 Sklaven über Bord werfen. Hinterher behauptete er, sie hätten gemeutert und das Schiff in Gefahr gebracht.
Doch das Verbrechen wird bekannt und mobilisiert weltweit Gegner der Sklaverei. Als erste Großmacht verbietet Britannien 1807 den inhumanen Sklavenhandel. Allerdings geht es dabei nicht um einen Sieg der Moral.
Nach der industriellen Revolution braucht England zu Beginn des 19. Jahrhunderts für seine Maschinen massenweise Schmiermittel. Palmöl, der Grundstoff dafür, kommt aus Afrika. Deshalb laden die Liverpooler Schiffe nicht mehr Sklaven für die neue Welt, sondern Palmöl für Großbritannien.
Abgeschafft wird der Sklavenhandel damit noch lange nicht.
Die Kirche hat ja bis ins 19. Jahrhundert munter mitgemischt.
Also das Ungute ist eben hier die zu enge Liierung, sage ich mal, der Geistlichen mit der weltlichen Macht im ausgehenden Mittelalter. Da haben die Päpste am Ende jedes Augenmaß verloren. Und als das mal so drin stand in der Bulle, dann haben die Nachfolger das einfach auch übernommen und immer wieder bestätigt. Wissen Sie, das ist so eine Art Nachteil der katholischen Kirche, dass sie eben Dinge, die mal da sind, irgendwie irgendein Papst mal gesagt hat, die werden dann wieder von den Nachfolgern selbstverständlich bestätigt. Dum Diversas ist mindestens dreimal bestätigt worden von Nachfolgern. Der letzte war, glaube ich, Leo der Zehnte. Das war der Papst zur Reformationszeit, der also 1517 an der Macht war vor 500 Jahren.
Ein dunkler Fleck in der Geschichte der katholischen Kirche, der nicht thematisiert wird. Dr. Ludwig Neidhardt.
Das hat man so unter den Tisch gekehrt. Aber das ist ja auch kaum bekannt. Also ich glaube, diese Bulle außer Experten kennt die niemand. Es ist ja interessant, wie die Geschichte dann weiterging. Also das letzte Land, was Sklaverei aufgehoben hat offiziell, war ja Mauretanien 1980. Nach 1980 gibt es also offiziell keine Sklaverei mehr, nirgendwo. Aber in Wirklichkeit eben doch.
Von Coca-Cola über alle möglichen Banken bis Präsidenten und alle Studenten der Welt werden sozusagen gegen Sklavenhandel sein. Aber das ist ja mehr Diskurs. Also was dann sozusagen wirklich passiert, das ist ja eine andere Sache.
Mit der App Slavery Footprint kann man durch das Beantworten von 11 Fragen herausfinden, wie viele Sklaven für den eigenen Lebenswandel schuften müssen. Nach dem schockierenden Ergebnis liefert das Webangebot Vorschläge, um die Situation zu verbessern.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die päpstliche Bulle Dum Diversas vom 18. Juni 1452. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über Kaiser Maximilian I. von Mexiko.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de